Hallo, mein Name ist Paula Kaiser, ich bin 20 Jahre alt und ich mache gerade die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Bibliothek.
Mein Name ist Hussein, Nachname Kasimi. Ich komme aus Afghanistan. Zurzeit mache ich eine Ausbildung als Mechatroniker.
Mein Name ist Philipp Kirch, ich bin 22 Jahre alt und bin seit April letzten Jahres Auszubildender an der Uniklinik in Köln, angehender Pflegefachmann.
Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Kriege. Mittlerweile bin ich auch schon 30 Jahre alt. Ich habe eine Ausbildung zum Medientechnologen Druck oder ganz einfach gesagt, ich bin Druckerin.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Mariana Leschenko. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Kiew, also aus der Ukraine. Und ich studiere momentan Gesundheitsmanagement bei Roche an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach.
Also mein Name ist Toni Tran und ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in Frankfurt und mache dort auch die Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann bei der Fraport am Frankfurter Flughafen.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des BWP-Podcasts zur Bundestagswahl 2021. Immer wieder ist zu lesen, dass sich junge Menschen von der Politik nicht ausreichend gehört fühlen. Daher haben wir sechs Auszubildende zu einem Interview anlässlich der anstehenden Bundestagswahl eingeladen. Wir wollten wissen, wie denken Sie über Politik, das gesellschaftliche Miteinander und Ihre Ausbildungssituation? Wofür engagieren Sie sich? Welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln und welche davon sollte die neue Bundesregierung in Angriff nehmen? Wir, das sind
Alexandra Thomas
und
Arne Schambeck
aus der BWP-Redaktion.
Den Auftakt macht Philipp Kirch. Als angehender Pflegefachmann am Universitätsklinikum Köln spricht er über die Arbeitsbedingungen in der Pflege und findet, nicht nur in diesem Bereich ist es Zeit, dass sich was ändert. Doch zunächst erläutert er, wie und warum er nach einem Semester Maschinenbau den Weg in seine Ausbildung gefunden hat.
Ja, ich bin ein bisschen auf Umwegen dahin gekommen. Ich habe 2017 mein Abitur gemacht und dann wusste ich erstmal nicht so genau, okay, was will ich später machen. Habe erstmal ein FSJ gemacht, dann freiwilliges soziales Jahr, auch an der Uniklinik. Und danach hatte ich so für mich eigentlich gedacht, ich will später in den Bereich Medizintechnik mal gehen irgendwie. Und habe deswegen angefangen, Maschinenbau zu studieren. Das einfach nicht das Richtige war, habe ich gemerkt. Und dann bin ich so drauf zurückgekommen, was ich mir überhaupt gemacht hatte und wie viel Spaß ich daran hatte. Und habe gedacht, ey, das wäre doch eine Idee, das längerfristig auch zu machen. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen.
Und was gefällt Ihnen da besonders gut?
Das Tolle ist an diesem Beruf, man kann mit Menschen arbeiten und für Menschen arbeiten und man ist jeden Tag direkt dabei. Wenn man jetzt wenn Leute Arzt werden und dann machen die das oft auch, weil sie sagen, sie wollen Menschen helfen, das tun sie auch. Aber sie sind nicht so nah dran dabei. Als Pfleger sind wir jeden Tag mit Leuten in Kontakt und wir begleiten die ganze Zeit. Und als Arzt hat man die Operation, man geht auf Visite, aber man ist nicht so direkt involviert in den ganzen Prozess. Und das ist das Schöne daran.
Während der Corona-Pandemie wurde nochmals deutlich, was in Pflegeberufen eigentlich geleistet wird. Es wurde aber auch deutlich, dass es nicht genug Fachkräfte gibt. Wie haben Sie die Situation da erlebt und was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern?
Klar, man kriegt es mit, auch was Kollegen so berichten, was sie selber erleben. Und vor allem erlebt man das natürlich darum herum, die gesellschaftliche Diskussion darüber im Privaten, wenn man mit Leuten darüber redet und so. Das ist sehr viel mehr geworden, habe ich den Eindruck, durch die Pandemie, weil mehr Leute, glaube ich, darauf aufmerksam geworden sind. Was erstmal sehr zu begrüßen ist, weil es gibt Probleme, es muss sich was ändern. Das ist auch kein neues Phänomen. Es ist nur leider viel zu lange nichts passiert. Und was immer gesagt wird, was sich ändern muss, ist mehr Bezahlung in gewisser Weise. Aber vor allem ist das Wichtigste, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal, dass tatsächlich die Arbeit immer gemacht werden kann, ohne Stress, dass Leute nicht mehr Patienten versorgen müssen, das ist eigentlich vorgesehen und so weiter. Also da ist viel zu tun oder viel zu lange nichts getan. Und es wird Zeit, dass sich das ändert.
Diese Punkte, die Sie angesprochen haben, also Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung, Personalschlüssel, sollte das auch im Wahlkampf zum Thema gemacht werden?
Ich würde es sehr begrüßen, wenn das mehr Thema ist in der Politik. Ich hoffe und ich denke, dass das zumindest so thematisiert wird, im Sinne von, dass sicher über die Folgen der Pandemie geredet wird und was wir daraus mitnehmen für die Zukunft und wie wir darin besser werden wollen, wenn sowas nochmal kommt, wie wir uns vorbereiten möchten. Da habe ich auch die Hoffnung und den Wunsch, dass das in der öffentlichen, gesellschaftlichen Debatte nicht wieder aufhört, dass sie weiter darüber reden und diskutieren und so dieser öffentliche Druck auch auf die Politik, dass sich was zu verändern hat, im Bestehen bleibt und dass das nicht wieder untergeht und dann mehr oder weniger vergessen wird.
Sie selbst sind ja auch sehr engagiert. Also Sie haben sich ja jetzt gerade frisch am Uniklinikum Köln in die JAV, die Jugend- und Auszubildendenvertretung, wählen lassen. Mhm. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie wichtig ist es Ihnen, sich für Ihre Kolleginnen und Kollegen zu engagieren? Und was haben Sie sich für das erste Jahr in der JAV vorgenommen?
Ich finde, es ist sehr wichtig, sich zu engagieren. Ob das jetzt in der JAV oder in der Gewerkschaft oder wie auch immer ist oder auf anderem Wege, das ist egal. Also ich glaube, jeder hat eine gewisse Verantwortung darin, Dinge zu verändern. Wenn man Dinge verändern möchte, muss man was dafür tun. Und man kann immer sagen, ja, es müsste aber mal, oder man sollte auch versuchen, es selber in die Hand zu nehmen, soweit man halt kann. Was wir jetzt in der JAV in erster Linie vorhaben, erstmal zu machen, stehen jetzt auch neue Tarifverhandlungen wieder an von Seiten der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern. Da werden wir relativ aktiv sein, gucken, dass wir Aktionen machen, Kundgebungen und so weiter, um unsere Position der Auszubildenden, aber halt auch generell in der Krankenpflege bei den Kollegen nochmal deutlich zu machen, weil wir auch der Meinung sind, die Pandemie hat nochmal verstärkt gezeigt, welche Arbeit wir leisten und welche Probleme es gibt. Und das sollte dementsprechend auch honoriert werden.
Das sind also jetzt eher so Punkte, ja, die Sie unmittelbar selbst am Uniklinikum betreffen. Vielleicht nochmal zurück zur großen Politik. Politische Entscheidungen, die heute getroffen werden, die haben ja Folgen für Ihre Generation, aber auch für alle folgenden Generationen. Welche, neben den Punkten, die Sie schon angesprochen haben, welche sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Themen, die die künftige Bundesregierung vorrangig in Angriff nehmen sollte?
Weil Sie, wie Sie sagen, ich zu der jüngeren Generation gehöre, beschäftigt mich natürlich vor allem die Frage, okay, wie werden wir leben in 20, 30, 50 Jahren? Wie wird die Welt dann aussehen? Was müssen wir tun, damit wir genauso noch gut darauf leben können wie jetzt? Und dann ist ein drängendes Thema, was Sie natürlich sofort allen bewusst ist, eigentlich der Klimawandel. Wir sehen, das beschäftigt die jungen Menschen. Fridays for Future ist das Stichwort zum Beispiel. Auch da wurde viel zu lange, meines Erachtens, viel zu wenig getan seitens der Politik. Auch da ist es längst überfällig, das, was getan wird, das verstärkt getan wird. Das scheint ja auch mehr in Bewegung zu kommen jetzt dadurch. Und auch da sieht man wieder, dass es wichtig ist, sich dafür zu engagieren, weil vielleicht sonst es noch länger dauert, das, was passiert. Also Klimawandel ist ein Stichwort mit den Dingen, die damit zusammenhängen, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und so weiter. Anderes Thema, was mich sehr beschäftigt, ist das Thema soziale Ungleichheit, bezogen jetzt vor allem auf Deutschland, aber generell in der Welt, aber erstmal bezogen auf Deutschland, wo auch Nachholbedarf ist, glaube ich, in manchen Bereichen ist. Wir stellen uns gerne hin als eine reiches Land und eine so gut entwickelte Gesellschaft, was insgesamt bestimmt richtig ist, keine Frage, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber wir übersehen, glaube ich, oft die tiefer liegenden Probleme, auch die strukturellen Probleme, die wir einfach haben und dass viele Menschen sehr stark benachteiligt sind in manchen Bereichen. Und als drittes Thema, worüber ich mich auch immer wieder ein bisschen gerne ärgere, ist das Thema Digitalisierung. Da sind, glaube ich, hinterher in Deutschland Technik, Internet und so weiter. Da muss auch mehr passieren. Das wurde auch zu lange verschleppt. Genau.
Soziale Gerechtigkeit und soziales Engagement sind auch wichtige Themen für Paula Kaiser, die nach dem Abitur erstmal ein Bundesfreiwilligenjahr gemacht hat. Das kann sie sehr empfehlen, weil man dadurch gute Einblicke ins Arbeitsleben bekommt. Im vergangenen Jahr hat sie dann ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im BIP begonnen. Warum sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden hat und was sie daran schätzt, erklärt sie zu Beginn.
Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich ein Praktikum in einem Verlag gemacht hat und mir das da schon großen Spaß gemacht hat und ich dann den Wunsch hatte, eben auch einen Medienberuf zu erlernen. Und dann habe ich eben während und nach meinem Abitur nach einem passenden Beruf gesucht und bin somit auf den Beruf des FAMI aufmerksam geworden. Ganz viel Spaß macht mir die Aufbereitung und Bereitstellung der Medien für unsere Nutzerinnen und Nutzer und auch der Kontakt. Und vor meiner Ausbildung habe ich einen Bundesfreiwilligendienst absolviert und ich war auch schon zweimal Wahlhelferin.
Warum haben Sie sich für ein soziales Jahr entschieden?
Also ich habe mich dafür entschieden, weil mir schon relativ lange klar war, dass ich nach dem Abitur gerne erstmal ein Jahr Pause machen würde. Zusätzlich wollte ich mich auch gerne irgendwo engagieren. Ja, und so bin ich halt zum Bundesfreiwilligendienst gekommen.
Würden Sie das anderen Jugendlichen auch empfehlen?
Ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich finde, der Bundesfreiwilligendienst bietet einen guten Einstieg ins Arbeitsleben. Man lernt dort auch viele Arbeitsabläufe kennen und bekommt auch Verantwortung übertragen. Und man gewinnt einfach viele Erfahrungen, die einem auch später weiterhelfen können, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch im Privaten. Und ich finde, der Bundesfreiwilligendienst bietet auch eine gute Möglichkeit, ein Jahr Pause zu machen und sich trotzdem zu engagieren und etwas Gutes zu tun.
Weltweit engagieren sich ja junge Menschen politisch, zum Beispiel bei Fridays for Future. Welche Themen sind Ihnen denn wichtig und warum sind die Ihnen wichtig?
Also der Klimaschutz ist mir auch wichtig, weil ich finde, wir sollten die Welt, in der wir leben, als lebenswert erhalten. Ich finde, man hat das auch in den letzten Sommern immer sehr stark gesehen, dass es eben sehr warm war. Und ich sehe es auch bei uns im Garten, dass eben alles immer sehr trocken ist und man auch oft kaum gießen kann, weil die Erde kein Wasser mehr aufnimmt. Deshalb finde ich, man sollte unbedingt was für den Klimaschutz tun. Dann ist mir auch soziale Gerechtigkeit wichtig. Da fällt mir zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum ein oder auch eine gerechte Renten- und Arbeitspolitik. Ich finde, jeder Mensch sollte die Möglichkeit und die Chance haben, geschützt und ohne Angst vor Armut leben zu können. Ja, und dann ist mir noch das Thema Digitalisierung wichtig. Immerhin leben wir im Zeitalter der Digitalisierung. Und ich finde, es gab in den letzten Jahren auch schon viele Pläne. Allerdings ging es nur langsam voran. Aber jetzt hat uns Corona ja gezeigt, dass vieles doch geht oder auch schneller geht. Beispielsweise haben ja viele Firmen auf Homeoffice umgestellt. Das ging ja dann auch plötzlich von heute auf morgen. Und es hat ja in vielen Bereichen auch gut geklappt. Und ich finde, daraus sollte man lernen und die positiven Erfahrungen daraus mitnehmen.
Sie haben ja jetzt viele Themen genannt. Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Themen im Bundestag ausreichend Gehör finden? Sollten diese Themen von der neuen Bundesregierung verstärkt in Angriff genommen werden?
Ich finde schon, dass sie, also zum Beispiel der Klimaschutz, verstärkt in Angriff genommen werden sollte, weil ich finde, dass vieles eben noch nicht optimal oder klimafreundlich geregelt ist. Ich finde, man hat das jetzt gut gesehen an der Debatte um das deutsche Klimaschutzgesetz. Da musste es ja erst eine Klage geben vom BUND und Fridays for Future, damit das Klimaschutzgesetz angepasst wird und es halt auch tatsächlich für Klimagerechtigkeit sorgt.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn noch, jenseits dieser großen Politik gesellschaftliche Entwicklungen mitzugestalten?
Möglichkeiten, mich zu engagieren, sehe ich vor allem in Vereinen und Verbänden oder auch in den politischen Jugendorganisationen, wie zum Beispiel den Jusos oder der Grünen Jugend. Mhm. Gewerkschaften fallen mir da auch ein. Allerdings würde ich mir wünschen, dass es noch mehr Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene gibt, wie zum Beispiel Jugendparlamente oder auch einfach offene Treffs für Jugendliche und junge Erwachsene, damit man sich austauschen kann und diskutieren kann. Und, ja.
Hussein Kasimi kam 2015 aus Afghanistan nach Deutschland und beginnt nun eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Marbeck Systems GmbH. Auch wenn er nicht wahlberechtigt ist, verfolgt er die politischen Debatten in Deutschland aufmerksam. Denn wie er sagt, es wird auch über uns entschieden. Wie er sich zu Beginn im deutschen Berufsdschungel zurechtgefunden hat, schildert er zu Beginn.
Also, als ich erst hier gekommen bin, ich wusste gar nichts, wo ich eigentlich hingehe, was mache ich in der Zukunft beruflich und sowas. Aber später, als ich dann durch ein Praktikum habe ich mal herausgefunden, dass ich Richtung Mechatroniker was machen möchte, weil mir gefällt, dass ich einfach viel Möglichkeit habe, verschiedene Sachen, also mit verschiedenen Anlagen, mal Elektronik, mal Mechanik, und das gefällt mir besonders daran. Klar, am Anfang war für mich auch sehr schwierig, weil ich auch in Deutschland meine Hauptschule und Realschule hier gemacht habe. Ja, und danach, ich habe zweijährige Berufsfachschule in Richtung Elektrotechnik gemacht, und ich musste auch in der Zwischenzeit drei Wochen mussten wir Praktikum machen, und irgendwie habe ich mich beworben und dann wurde angenommen, und durch Praktikum konnte ich sozusagen eine Ausbildung erreichen.
Wer hat Sie bei dieser Entscheidung und bei der erfolgreichen Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt?
Also allgemein kann ich mal sagen, dass ich sozusagen meistens Unterstützung von den Berufsschülern bekomme. Da ich sozusagen der Berufsschüler bekommt man sozusagen viel Vorkenntnisse, viel Grundlage von. Für mich war in dem Fall Elektrotechnik, und dann diese Vorkenntnisse hat mir sehr, sehr unterstützt, sozusagen eine Ausbildung zu finden.
Von Institutionen oder Privatpersonen, gab es da noch irgendwie Unterstützung?
Es gab immer Leute, die zum Beispiel meine Betreuerin hat mich geholfen, Bewerbungen zu schreiben, und Oma nennt man, also das ist für unbegleitete minderjährige Personen. Und in dieser Einrichtung, ich habe viel zu viel also Hilfe bekommen, und die haben mich also bis jetzt sozusagen unterstützt.
Als afghanischer Staatsbürger sind Sie bei der Bundestagswahl im September nicht stimmberechtigt. Verfolgen Sie den Wahlkampf trotzdem und beobachten, was in der Politik läuft?
Wie Sie gesagt haben, ich darf eigentlich nicht wählen. Aber trotzdem, ich verfolge, was um Politik geht, weil es wird in der Zeit sozusagen auch über uns entschieden, zum Beispiel in Flüchtlingskrise, und auch natürlich, also Politik interessiert mich auch, da bei uns entscheidet wird. Ich schaue ab und zu, was in Politik geht, zum Beispiel verschiedene Parteien, vor allem was von ich sozusagen in Politik sehr Angst habe, das ist die AfD-Partei, weil die nur schlimmer von Flüchtlingen reden, und natürlich, es gibt, ich sage mal, auch gute Flüchtlings.
Sie haben gerade schon die Entscheidungen angesprochen, die von der Politik getroffen werden. Die haben ja auch Auswirkungen für Sie ganz persönlich, aber auch für Ihre Generation. Um welche Themen sollte sich die Politik in der nächsten Zeit kümmern?
Für mich ist sehr wichtig, dass auch finanzielle Unterstützung sollen die Schule bekommen. Und an erster Schritt würde ich sagen, dass die Schule auch mit Hilfsmaterialien, zum Beispiel Internet, Laptop und so, und solche Sachen sollen die haben, um guten Unterricht fortzuführen. Und das war vor allem der erste Schritt, also für mich. Und im zweiten Schritt ist, dass die Lehrkräfte, meine ich, gute Methode haben. Und die können echt also sehr gut unterrichten. Aber es gibt natürlich auch Lehrkräfte, wo man sagt, ja, also man. Er oder sie kann uns überhaupt nicht unterrichten, dass hier irgendwie keine gibt, wo man hingehen kann und einfach nachfragen kann, wie sollen wir machen, falls irgendwas nicht stimmt.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn für junge Menschen, das gesellschaftliche Zusammenleben mitzugestalten?
Es soll einfach so verschiedene Vereine geben, die auch Jugendliche mehr teilnehmen sollen. Es gibt so verschiedene Projekte, Sozialprojekte, und auch es sollen auch Jugendliche an politischen Veranstaltungen teilnehmen. Als ein jugendlicher Mensch kann ich meine Meinung frei äußern, und ich meine, neue Generation, unsere Stimme sollen auch gehört werden, und das würde mich echt als Jugendlicher sehr freuen.
Die Unterstützung geflüchteter Menschen ist für Stefanie Kriege nicht nur ein wichtiges politisches Thema, sondern spielte auch während ihrer Ausbildung als Medientechnologin Druck bei der Heidelberger Druckmaschinen AG ganz konkret eine Rolle. Zusammen mit Mitschülern hat sie zwei Flüchtlingen in ihrem Ausbildungsjahrgang Sprachunterricht gegeben. Und das in einem Ausbildungsjahr unter Pandemiebedingungen, in dem nicht alles gut gelaufen ist.
Im Betrieb hatten wir halt sehr viel Kurzarbeit und konnten deswegen auch ganz selten praktische Übungen machen an der Maschine. Ja, da wir ja nur Druckmaschinen verkaufen und gar nicht die Druckprodukte verkaufen, haben wir dann dafür viel Zeit bekommen, um eigene Projekte zum Beispiel zu machen, wie das Drucktechnikseminar, das ich für die anderen Azubis der anderen Berufe aufgestellt habe und dann mit Hilfe meines Ausbilders und ein paar anderer Azubis durchgeführt habe. Und wir haben dieses Mal aufgrund von Corona tatsächlich Videos von den Abläufen gedreht, die es so vorher gar nicht gegeben hat.
Und wie war es denn in der Berufsschule?
Ja, in der Berufsschule war es ein bisschen schwieriger, weil in der Berufsschule, als es dann zuging, ging eigentlich gar nichts. Auch der Online-Unterricht war relativ schlecht gestaltet, weil die Schule auch einfach nicht darauf vorbereitet war. Wir haben Aufgaben über ein Portal bekommen. Das Problem war dabei, dass dann diese Aufgaben teilweise gar nicht kontrolliert wurden oder dass irgendwie das mit dem Vergleichen, dass wir alle auf demselben Stand sind, nicht so recht funktioniert hat. Nachdem die Schule wieder aufmachen durfte, ging es aber dann recht schnell, dass wir einen Teams-Zugang bekommen haben. So konnten wir uns auch alle untereinander verständigen, selbst wenn wir zu Hause rumgesessen haben. Genau, dann funktionierte der Online-Unterricht auch relativ gut. Leider fanden wir alle immer, dass es den Front-zu-Front-Unterricht einfach nicht ersetzt. Und auch dieser praktische Unterricht, der vor allem für meine Kollegen super wichtig gewesen wäre, da sie ja in ihrer eigenen Firma leider selten Zeit haben, um sowas auch mal zu machen, hatten die halt da arge Probleme. Und was mich besonders gestört hat, ist einfach, dass für den Online-Unterricht die technische Möglichkeit, dass wir daran teilnehmen können, einfach vorausgesetzt wurde. Das heißt, für Leute, die zum Beispiel gar keinen Computer haben oder kein Tablet hatten, die mussten das halt dann mit dem Handy machen.
Ja, die digitale Ausstattung in den Schulen steht ja so schon seit langem in der Kritik, auch jetzt im Corona-Jahr natürlich ganz besonders. Dabei hat die Politik ja schon durchaus einige Fördermittel investiert. Wie könnten Sie sich vorstellen, die Digitalisierung unserer Schulen voranzubringen?
Ja, für unsere Schule, da hat es eigentlich an der Stadt gelegen. Die Stadt hat ja iPads gekauft. Die kamen dann an die Schule, die mussten aber eingerichtet werden und die wurden dann halt wieder zurück zur Stadt geschickt, weil das nur die Stadt machen darf. Und da zog sich das halt wirklich wochenlang hin, bis da irgendwas passiert ist. Wie man das verbessern könnte, wäre halt so eine Sache, dass die gut technisierten Schulen, es gibt ja auch welche, die sind da schon sehr weit, sich zum Beispiel mit den weniger technisierten Schulen auseinandersetzen, dass man so eine Art Austauschprogramm stattfinden lässt, wie es auch unter den Schülern ist, so dass halt die Schüler, die sich gut auskannten, denen geholfen haben, die sich nicht so gut auskannten.
Anderen helfen ist ein gutes Stichwort. Sie haben berichtet, dass Sie zusammen mit Mitschülern in Eigeninitiative zwei Flüchtlingen aus Ihrer Klasse Sprachunterricht gegeben haben, damit sie die Prüfungsaufgaben besser verstehen. Eine tolle Initiative, die aber auch zeigt, dass bei der Flüchtlingspolitik noch Luft nach oben ist. Was kann aus Ihrer Sicht bei der Integration geflüchteter Menschen besser laufen?
Es gibt ja ein großes Angebot an Sprachkursen, aber ich denke, dass das Problem ist, dass diese Leute, die diesen Sprachkurs benötigen könnten, entweder gar nicht wissen, ob es das gibt, wo es das gibt. Was auch so problematisch ist, glaube ich, ist, dass die Flüchtlinge teilweise auch nicht wissen, wie das Bildungssystem in Deutschland aussieht und deswegen auch gar keine Vorstellung haben von Inhalten, wo kann ich das nachschlagen und sowas. Und da müsste man halt einfach gucken, dass es vor allen Dingen an den Schulen oder da, wo man die Leute antrifft, dass man denen dort diese Informationen auch dann aktiv gibt. Und ich denke, dass man da in Bezug auf die Ausbildung an der Prüfung ein bisschen was machen muss, dass man zum Beispiel mehr Zeit gibt in der Prüfung, dass sie die Fragen verstehen können erstmal. Oder man müsste halt gucken, dass man für da spezielle Programme macht, dass die Ausbildung vielleicht sogar ein Jahr länger dauert oder ein halbes Jahr, um halt einfach sicherzustellen, dass es nicht nur praktisch klappt, sondern dass sie dann vielleicht auch theoretisch die Möglichkeit haben, diese ganzen Informationen aufzunehmen.
Ich habe abschließend noch eine Weitere Frage. Junge Menschen fühlen sich ja oft in politische Entscheidungsprozesse zu wenig eingebunden. Welche Möglichkeiten sollte es denn aus Ihrer Sicht geben, sich gesellschaftlich zu engagieren?
Ja, da finde ich, da haben wir dasselbe Problem wie mit den Flüchtlingen, dass wir einfach die jungen Leute gar nicht da abholen, wo ihr Lebensmittelpunkt ist, weil dieser Lebensmittelpunkt befindet sich ja in der Schule. Und ich weiß es auch von mir selber, dass wenn es etwas ist, wo ich mich irgendwie, was ich nicht in den Tagesablauf integrieren kann oder wo ich halt sehr weit hinfahren muss, mache ich es halt nicht so gerne. Und ich weiß es auch von meiner damaligen, meinem Gymnasium. Da hatten wir eine Arbeitsgemeinschaft, die hieß Debattier AG. Und da ging es halt darum, dass wir politische Themen aufgreifen, dass da debattiert wird. Und da müsste man irgendwie mehr in den Schulen integrieren, dass man da auch Engagements zeigt, dass sie von Schulen aus auch nach der Schulzeit irgendwas machen kann. Ich finde, das erreicht die jungen Leute fast am meisten. Und ich finde es halt wichtig, diese Angebote einfach integrierbar zu machen für die jungen Leute.
Gleich zwei große Themen fordern die Luftverkehrsbranche heraus. Die Corona-Pandemie und der Klimaschutz. Beide Themen beschäftigen selbstverständlich auch Toni Tran, der im Jahr 2019 seine Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann bei der Fraport AG begonnen hat. Aber die Luftis, wie er sagt, lieben Herausforderungen. Und so war das Jahr 2020 für alle eine Herausforderung, aus der jetzt Chancen entstehen, die es zu nutzen gilt.
Ja, also dass wir unsere Ausbildung an einem der bedeutsamsten Drehkreuze weltweit begonnen haben, das war uns Auszubildenden in der Theorie zwar bewusst, in der Praxis war es aber dann nochmal was ganz anderes, weil erstmalig wurden in Frankfurt dann in dem Jahr 17 Millionen Passagiere abgefertigt. Wir haben unsere Ausbildung quasi im Rekordjahr für Fraport gestartet und alles lief auch darauf hinaus, dass es noch weiter wachsen wird. Ja, und dann kam, was damals unvorstellbar war, ist dann weniger Monate später passiert, infolge halt der Infektionszahlen, die gestiegen sind und auch der weltweiten Reisewarnung ist der Passagierverkehr in Frankfurt ab Mitte März 2020 von heute auf morgen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Zeitweise gingen die Passagierzahlen sogar um bis zu 98% zurück. Ja, und davon blieb natürlich auch mein Ausbildungsalltag nicht unberührt. Die Berufsschule lief anfangs, wie auch wahrscheinlich bei 99% aller anderen Schülerinnen und Schüler in Deutschland, keiner wusste die Situation einzuschätzen und keiner war logischerweise vorbereitet. Entsprechend wurden wir erst freigestellt und nach 2 Wochen haben wir dann mit den freiwilligen Videokonferenzen wieder etwas angefangen. Mittlerweile hat sich das aber einigermaßen eingependelt. Homeschooling erfordert zwar deutlich mehr Eigenorganisation, aber wir kriegen das bei uns in der Klasse ganz gut hin und genießen es auch, unsere Aufgaben in unserem Tempo und zu unserer gewünschten Zeit zu erledigen.
Wie war die Situation im Betrieb?
Im Unternehmen absolviere ich im Rahmen der Ausbildung mehrere sogenannte Durchläufe in verschiedenen Abteilungen. Das heißt, ich arbeite jeweils für einige Monate mit den dortigen Kolleginnen und Kollegen zusammen und bekomme einen Einblick in die Arbeitsabläufe der jeweiligen Abteilungen. Zu Zeiten von Kurzarbeit und Homeoffice war das gar nicht so einfach. Da war auch viel Improvisation und Flexibilität gefragt. Anfangs konnten auch nicht alle Durchläufe in voller Form stattfinden. Einige wurden auch nach hinten verschoben. Ja, und besonders schmerzhaft war auch, dass wir unser Auslandspraktikum nicht durchführen konnten. Aber wir sind dankbar, dass wir die Ausbildung bei Fraport trotzdem fortsetzen konnten. Das war nämlich bei uns in der Berufsschulklasse nicht bei allen der Fall, leider. Und klar lief unsere Ausbildung durch die Einschränkungen anders als vorgesehen, aber wir Luftis, so werden die auszubildenden Luftverkehrskaufleute bei uns Unternehmen genannt, sagen ja immer über uns selber, dass wir Herausforderungen lieben. Und 2020 war für alle privat und beruflich eine Herausforderung, aus der jetzt aber auch Chancen entstehen. Wir können gerade alle live miterleben, wie sich so ein großer Konzern innerhalb kürzester Zeit neu aufstellen muss. Und das wäre ohne Corona nicht in dem Tempo passiert.
Ja, spannend. Das hört sich doch gut an und ist auch eine gute Einstellung, finde ich, dass man das Beste aus dem macht, was gerade so passiert.
Ja.
Mal zu einem anderen Thema. Umweltschutz und Klimawandel sind zentrale Themen unserer Zeit, ganz besonders ja auch für die Luftverkehrsbranche. Wie wird da das Spannungsfeld zwischen ökologischen und wirtschaftlichen Interessen in Ihrer Ausbildung thematisiert?
Ja, also in meiner Ausbildung wird das beschriebene Spannungsfeld natürlich auch thematisiert. Aktuell bin ich in der Unternehmensstrategie eingesetzt und dort erarbeiten wir beispielsweise, wie der Flughafen der Zukunft aussieht. Und hier merke ich besonders als Azubi, dass man sich der Verantwortung annimmt, den steigenden Bedarf nach Mobilität in unserer globalisierten Welt und den Klimaschutz unter einen Hut zu bekommen. Beispielsweise hält Fraport trotz aller notwendigen Sparmaßnahmen an den Klimaschutzzielen fest. Bis 2030 eine CO2-Emissionenreduzierung um 80.000 Tonnen und bis 2050 die Klimaneutralität. Und in der Berufsschule wird dieses Thema in einem Lernfeld oder Fach behandelt. Dort haben wir uns verschiedene Nachhaltigkeitsberichte aus der Branche ausgearbeitet und haben uns die verschiedenen Maßnahmen der Branche auch angeschaut. Auch die rechtlichen Regelungen zu dieser Thematik, beispielsweise Lärmschutzgesetze, haben wir dort behandelt. Beispielsweise gibt es immer wieder Testversuche, dass Flugzeuge mit Biokraftstoffen betrieben werden. Die sind leider noch sehr, sehr teuer und es fehlt die notwendige Infrastruktur. Hier würde ich mir wünschen, dass dies noch weiter ausgebaut wird und eventuell auch mit wirtschaftlichen Anreizen, wie zum Beispiel bei den E-Autos, vorangetrieben wird. Ja, und persönlich behaupte ich jetzt auch von mir, dass ich bei diesem Thema ein bewusster Mensch bin. Gleichwohl habe ich aber auch das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und fliege auch gerne mit dem Flugzeug in den Urlaub. Ich finde, jeder sollte da seinen eigenen verantwortungsvollen Weg finden, sowohl beim Fliegen als auch grundsätzlich bei vielen anderen Dingen.
Ja, Sie haben gerade das Thema Eigenverantwortung und Engagement auch angesprochen. Sie engagieren sich in Ihrer Freizeit ja auch ehrenamtlich für andere Menschen. Aktuell als Fußballschiedsrichter, früher aber auch als Schülervertreter. Wie könnte auch bei Ihren Mitschülern die Lust auf gesellschaftliches Engagement geweckt werden oder generell Jugendliche besser politisch eingebunden werden?
Ja, also Schülervertreter bin ich damals geworden, weil ich wusste, dass dieses Gremium etwas bewegen kann. Wir konnten damals die Stimme der Schülerschaft in sämtlichen Konferenzen vertreten und waren auch stimmberechtigt bei wichtigen Entscheidungen. Wir hatten damals einfach das Gefühl, dass wir ernst genommen wurden, auch allein durch die Stimmberechtigung. Außerhalb der Schule war dies bei beispielsweise politischen Entscheidungsprozessen nicht so der Fall. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich oder meine Mitschüler von Entscheidungsträgern gefragt wurden, was denn unsere Meinung zu einer politischen Entscheidung ist. Der Altersdurchschnitt in den meisten kommunalen Parlamenten oder Verwaltungen ist auch eher hoch und die Versuche, junge Leute einzubinden, beschränken sich vielerorts lediglich auf die Benennung eines Jugendbeauftragten. Beispielsweise durch die Einführung von Jugendparlamenten könnte man Jugendliche deutlich besser einbinden. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn man das Gefühl hat, dass man was bewegen kann, wird auch das gesellschaftliche Engagement stärker bei Jugendlichen.
Ich hätte noch eine Frage zur großen Politik. Politische Entscheidungen, die heute getroffen werden, haben Folgen für Ihre Generation und auch für nachfolgende Generationen. Welche sind für Sie die drei wichtigsten Themen, die die künftige Bundesregierung vorrangig in Angriff nehmen sollte?
Ja, also einmal aus persönlicher Betroffenheit, da ich von meinem Ausbildungsgehalt auch mein WG-Zimmer finanzieren muss, bezahlbare Mieten, das merke ich hier in Frankfurt besonders. Dann das Thema Digitalisierung. Da habe ich auch wieder ein Beispiel mitgebracht aus meiner Schule. Durch die Pandemie ist das Thema zwar erzwungenermaßen vorangekommen, aber besonders an meiner Schule merkt man, dass da noch große Lücken vorhanden sind. Wir haben ein hochmodernes Smartboard im Klassenraum stehen und es wird lediglich von einem Lehrer benutzt, da alle anderen nicht wissen, was man da machen kann oder wie man es bedient. Ich glaube, da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Und dann die Mobilitätswende auch noch. Jeder Mensch hat Mobilitätsbedürfnisse. Und Mobilität sollte nicht vom Geld abhängig sein. Also wenn ich von Frankfurt nach Lüneburg zu meiner Familie fahre, dann kann mich das Bahnticket bis zu 200 Euro kosten. Gleiches gilt halt auch für den öffentlichen Nahverkehr. Hier im Rhein-Main-Gebiet pendelt man immer ganz gerne zwischen den verschiedenen Städten, um beispielsweise Freunde zu besuchen, weil hier alle so ein bisschen verteilt sind. Und dazu kann ich nur sagen, dass der Sprit für das Auto manchmal günstiger ist, als ein Ticket für die S-Bahn zu kaufen. Und das kann meiner Meinung nach nicht sein.
Die Digitalisierung ist auch ein großes Anliegen von Mariana Leschenko, die ein duales Studium Gesundheitsmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach und bei Roche in Mannheim absolviert. Engagiert berichtet sie von den Potenzialen der digitalen Transformation des Gesundheitswesens für Fortschritte in der personalisierten Medizin. Sie hofft, dass nicht nur dieses Thema von der neuen Bundesregierung vorangetrieben wird. Auch eine Verbesserung der Situation von Pflegekräften insgesamt hat die Corona-Pandemie deutlich gemacht.
Die Corona-Pandemie hat uns nochmal gezeigt, wie wichtig der Beruf des Pflegers ist. Also momentan liest man ja häufiger von der Systemrelevanz dieses Berufs in den Schlagzeilen und in den Zeitungsartikeln. Und gleichzeitig hat die Pandemie uns gezeigt, dass Pfleger unter sehr hohen Arbeitsbelastungen stehen. Also allein durch die Pandemie haben zwischen April und Juli 2020 bis zu 9000 Pflegende dem Beruf den Rücken gekehrt. Also es wird deutlich, dass die Politik hier handeln muss. Was müsste sich meiner Meinung nach ändern? Ja, ganz klar, der Beruf des Pflegers soll attraktiver werden. Also es, zum einen sollen monetäre Anreize geschafft werden, also der Beruf soll höher entgolten werden. Denn finanzielle Sicherheit und finanzielle Planbarkeit spielen bei der Auswahl des Berufs eine ganz wichtige Rolle. Und zum anderen soll dem Beruf auch mehr Wertschätzung gezeigt werden. Und für mich bedeutet das auch mehr Möglichkeiten in der Weiterbildung. Ja, also die Pflegekräfte sollen die Möglichkeiten haben, sich im Beruf weiterentwickeln und wachsen zu können. Also diese zwei Aspekte, höhere Bezahlung und Weiterbildungsmöglichkeiten, also diese zwei Aspekte können meiner Meinung nach für die jüngeren Menschen den Beruf des Pflegers attraktiver machen.
Was Ihre persönliche berufliche Zukunft nach dem Studium anbelangt, welche Erwartungen oder auch Hoffnungen oder auch Sorgen haben Sie diesbezüglich?
Also für mich ist wichtig, dass ich in meiner beruflichen Zukunft auch meine Vision voranbringen kann. Und meine Vision ist, dass jeder Mensch im Gesundheitswesen individuell und bestmöglich behandelt wird. Also dies bedeutet also Verbesserung der Gesundheitsversorgung für jeden und Vorantreiben der personalisierten Medizin. Und für die Verwirklichung dieser Vision ist der Zugang und Nutzung der Patientendaten in der Versorgung, in der Forschung und in der Entwicklung essentiell. Also die Nutzung der sogenannten Real-World-Data ist also die Chance für die Transformation des Gesundheitswesens in Richtung der personalisierten Medizin. Und von dem Ansatz der personalisierten Medizin profitieren nicht nur die Patienten, sondern auch die Gesellschaft. Ja? Denn die personalisierte Medizin, sie erhöht den medizinischen Erfolg einer Behandlung bei gleichzeitig einem effizienten Einsatz der vorhandenen Mittel im Gesundheitssektor. Und das ist ja genau das, und also genau die Fragen, die mich als Gesundheitsmanagerin beschäftigen. Und außerdem kann der Zugang zu Daten der Wissenschaft und der Pharmaindustrie auch helfen, seltene Erkrankungen besser zu verstehen und für diese seltenen Erkrankungen auch Therapielösungen zu finden. Also ich hoffe, dass diese Chancen der Datenzugänge von der Gesellschaft erkannt werden und auch, und das ist, finde ich, ganz wichtig, Vertrauen zur Nutzung dieser Daten gibt. Also das ist ja die Basis dafür. Und dafür erhoffe ich, dass unsere Regierung gemeinsam mit der EU Infrastruktur und Lösungen entwickelt, die die transparente und durch den Patienten selbstbestimmte Nutzung dieser Daten ermöglicht.
Gibt es mit Blick auf Ihre persönliche Zukunft denn auch etwas, das Ihnen Sorgen bereitet?
Ja, zu den Sorgen. Also als Frau habe ich die Sorge, inwieweit ich meine Ambitionen mit Familie und Kinderwunsch vereinbaren kann. Also ich bin davon überzeugt, dass in diesem Feld noch viel gemacht werden muss, damit Frauen mit gutem Gewissen die Wünsche in ihren beruflichen Entwicklung verfolgen können.
Haben Sie das Gefühl, dass es für junge Menschen ausreichend Möglichkeiten gibt, sich an politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu beteiligen, sodass es auch Wirkung zeigt?
Ja, also definitiv. Ich finde, wir haben in Deutschland viele Möglichkeiten, wie sich junge Menschen gesellschaftlich engagieren können. Also man muss dann diese Möglichkeiten erkennen und man muss dann diese Möglichkeiten auch nutzen. Man kann zum Beispiel im Pflegeheim sich engagieren, man kann Deutsch-Nachhilfeunterricht an Flüchtlinge geben, man kann kirchliche oder kulturelle Events organisieren, Essen an die Arme verteilen. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Ja, und zum Beispiel politisch interessierte junge Menschen, sie können in eine Jugendpartei eintreten. Und hier möchte ich aber auch meinen Wunsch äußern, dass Anliegen, Ideen und Forderungen der jungen Parteien von der Mutterpartei nicht ignoriert werden. Und zu Ihrer Frage, in welcher Form halte ich ein Engagement für sinnvoll, kann ich nicht nur sagen, es muss freiwillig, mit Herzen und aus eigener Überzeugung passieren. Nur dann macht es Sinn.
Können Sie drei Themenschwerpunkte nennen, die die künftige Bundesregierung vorrangig in Angriff nehmen sollte?
Also das erste Thema, was so wirklich mir am Herzen liegt, ist die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Und Herr Spahn ist der Gesundheitsminister, der in diesem Feld sehr aktiv war und er war auch ziemlich ambitioniert. Und ich wünsche es mir so sehr, dass auch die neue Bundesregierung dieses Thema im Fokus hat. Denn Deutschland, und hier muss man Klartext sagen, Deutschland ist hier viele Jahre hinterher. Das zweite Thema, was mir am Herzen liegt, ist Förderung der Innovation. Ja, also Deutschland ist ein Erfinderland. Deutschland ist ein Land, wo immer Fortschritt in vielen Bereichen gemacht wurde. Und für mich ist wichtig, dass auch weiterhin Deutschland als Land der Innovation angesehen wird. Und das dritte Thema, was ich auf jeden Fall nennen will, ist Klimaschutz. Denn es geht ja um die Zukunft der jüngeren Generation. Es geht ja um die Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen. Also eigentlich geht es um die Existenz unseres Planeten. Also Klimawandel ist wirklich ein der dringendsten Probleme des 21. Jahrhunderts. Und der Klimawandel wartet nicht. Ja? Also CO2-Emissionen muss runter. Hier sind wir alle einig und auch in der Politik. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Also momentan wird ja vorrangig Erhöhung des CO2-Preises als Instrument zur Reduktion der CO2-Emissionen diskutiert. Und ich bin bei dieser Diskussion etwas vorsichtig. Also ich plädiere dafür, dass man auch soziale Aspekte dabei berücksichtigt, damit die Ärmeren nicht stärker belastet werden. Und eine Idee, dieses Instrument, also die Erhöhung des CO2-Preises, sozialer zu gestalten, wäre die Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis direkt an die Bevölkerung als Bonus auszuschütten. Und die Leute, die viel CO2 verbrauchen, sie werden dann stärker belastet. Und die Leute, die weniger verbrauchen, werden dafür finanziell belohnt, ja? Weil sie weniger für CO2-Preis zahlen, aber dafür einen höheren Bonus erhalten. Ja? Sie sind hier sozusagen Gewinner. Man hat hier auch einen Anreiz. Also ich sage jetzt nicht, dass es das idealste Modell ist und alle Probleme lösen wird, aber ich wünsche mir, dass dieses Modell durch die künftige Bundesregierung näher angeschaut und diskutiert wird. Und ich habe ja bereits oben Innovation angesprochen und ich glaube, auch bei diesem Thema kann Innovation und Erfindergeist uns helfen, die CO2-Ziele zu erreichen. Und da wünsche ich mir, dass die Technologieoffenheit in diesem Bereich gefördert wird.
Das war unser Special-Podcast zur Bundestagswahl. Ein großes Dankeschön geht an die 6 Auszubildenden, die sich zu diesem Interview bereit erklärt haben, um uns und Ihnen ihre Ansichten, Wünsche und Erwartungen zu schildern. Es bleibt zu hoffen, dass die in diesem Podcast geäußerten Vorschläge an die Politik im wahrsten Sinne des Wortes Gehör finden.